Willkommen im gefährlichen Wahrheiten-Podcast. Astra Colada.
Folge 20.
Wir haben ein 20-Jähriges. Ist das goldene Hochzeit? Ist das Silberhochzeit? Ist es einiges? Silberhochzeit ist 25,
oh Gott,
oder?
Ich glaube, Silber ist 25. Was
und
ist denn 20?
Eiserne.
Eiserne?
Eiserne Hochzeit.
Haben wir die eiserne Hochzeit.
Endlich eiserne Hochzeit. 20 Folgen Astra Colada.
Weißt du noch, wie wir angefangen haben? Damals vor dem Krieg.
Damals vor dem Krieg, ja. Mit einer Zoom-Konferenz.
Stimmt, das war aber Zoom, ne? Hast recht.
Genau. Aus einer App, die sich jetzt nicht so richtig durchgesetzt hat.
Irgendwie nicht, nee.
Für Corona, für eine Zeit lang total gut, aber jetzt irgendwie.
Ich glaube auch nicht, dass das hat keine Zukunft.
Zoom hat keine Zukunft.
Dieses Internet.
Ja, was gibt's Neues gerade? Was gibt's Neues gerade in Hamburg? Für alle Leute, die jetzt außerhalb wohnen, wir haben ein Alkoholausschankverbot.
Endlich haben wir ein Alkoholausschankverbot und ich bin total glücklich darüber.
Warum?
Weil ich hoffe, dass dieses ganze Cornern jetzt einfach aufhört und die Leute schnallen, dass man vielleicht nicht mit 1000 Leuten in der Schanze rumstehen sollte, knuddeln sollte und sich halt hart den Arsch wegziehen sollte mit Alkohol. Und man muss ja auch mal bedenken, dass die ganzen Menschen, die in der Schanze wohnen, also es wohnen ja tatsächlich Menschen in der Schanze, ich weiß nicht, ob die Leute das da draußen wissen, dass auch Leute in der Schanze tatsächlich wohnen, dass die halt angenervt sind, ganz einfach so. Wenn halt bis morgens um 5 oder 6 die ganze Schanze so voll geballert ist mit Leuten und denen das alles total egal ist. A, wie die Schanze danach aussieht, B, wie laut sie sind. Das wird mich halt auch tierisch nerven.
Aber wenn du neu zugezogener bist, dann weißt du ja ungefähr, wo du hinziehst. Ne? Ich meine, das ist ja genauso die Menschen, die sich halt gerade beschweren. Es ist so laut. Ich wohne auf dem Kiez über dem Burger King. Warum ist denn das so laut hier? Weil du einfach in einen Szene-Stadtteil ziehst, der halt prädestiniert dafür ist, um zu feiern.
Ja, aber ich glaube, dass diese Interessengemeinschaft, die sich da gebildet hat, in der Schanze, Anwohnerschanze oder so heißt das, glaube ich, Interessenvereinigung Hamburger Schanze, irgendwie sowas, Anwohner, das sind halt Alteingesessene. Die wohnen da halt schon seit 20, 30 Jahren.
Ja, aber ich glaube, die Menschen haben einfach den Bogen überspannt.
Ja, genau. Also ich glaube auch nicht, dass die Leute, die dort wohnen, ein Problem damit haben, dass gefeiert wird. Das ist ja Quatsch. So. Ist ja auch überhaupt gar kein Problem, wenn halt vor den Restaurants, vor den Bars halt die Sitzplätze sind und die Leute sich hinsetzen können und dort trinken, ist es ja super. So, es geht ja darum, dass vor dem Ding dann halt noch gefühlte 500 Menschen stehen und mitgebracht selbst Alkohol vom Kiosk sich da hinsetzen und saufen. Darum geht es ja. Und dass dann kein Mindestabstand eingehalten wird.
Das heißt sozusagen, als Bar kannst du jetzt noch im Haus verkaufen?
Ja, genau, so habe ich das verstanden. Nur nicht außer Haus, heißt auch keine Kioske, keine Tankstellen, Lidl, Rewe, Aldi, auch die Supermärkte dürfen keinen Alkohol mehr verkaufen außer Haus.
Und wo gehen die Leute jetzt feiern?
Naja, man kann es ja, also ne, also das ist ja von, ich glaube von 20 Uhr abends oder von 18, ich bin mir nicht ganz sicher, bis anderen Tag um 6 Uhr morgens gilt dieses Verbot ja so. Und die Leute sind ja nicht dumm. Dann gehen die halt 10 Minuten vorher zum Getränkehändler ihres Vertrauens und ballern sich halt für den ganzen Abend halt mit Alkohol voll und müssen dann hinterher nicht mehr da hingehen. Das funktioniert ja auch so. Nur, dass zum Beispiel vor der Tabakbörse jetzt nochmal 500 Leute sind, das wird definitiv nicht passieren, weil es dort einfach keinen Alkohol gibt. Das haben sich die Leute selbst zuzuschreiben. Ey, Hamburg ist so scheiße groß. Hamburg ist so groß. Man kann doch, also man muss doch nicht unbedingt genau an diesen Orten, wo man weiß, man kann dort keinen Abstand halten. Die Schanze ist einfach nicht so groß, dass man dort vernünftig Abstand halten kann. Also es gibt 1000 Parks, es gibt 1000 andere Möglichkeiten, wo ich mich mit meinen Freunden treffen kann.
Das stimmt. Und die Polizei hat auch eigentlich nicht wirklich durchgegriffen.
Null.
Hört sich komisch an.
Null.
Ich glaube, die weiß auch gar nicht, wie sie durchgreifen soll. Hast du auf der einen Seite die Leute vom Ordnungsamt, die wegen jeder kleinen Scheiße in irgendwelche Läden gehen und Leuten halt sagen, okay, ihr dürft euren Laden nicht aufmachen oder warum hängen hier 10 Leute drin? Ja, weil wir hier bauen. Und auf der anderen Seite trauen sie sich nicht halt in den Menschenmob halt hineinzugehen und zu sagen so, ey Leute, das, was ihr macht, ist hier gerade total gegen die Regeln.
Ja.
Ist doch okay, wenn ihr euch abends irgendwo treffen wollt, aber Hamburg ist mega groß, warum geht ihr nicht in den Park, warum sucht ihr nicht eure Plätze, warum müssen hier, wie du schon sagtest, tausende von Leuten dicht gedrängt aufeinander sein, die aber trotzdem alle die Meinung haben, ich bin doch kein Risikopatient, dann ist das doch voll in Ordnung. Ich glaube nicht, dass die Leute, die jetzt hier gerade auf der Schanze abhängen, Risikopatienten sind. Kiez haben sie auch geräumt.
Genau, Kiez haben sie auch geräumt.
Die große Freiheit haben sie komplett leer gemacht.
genau. Aber das Problem, was heißt das Problem? Aber man kann ja nicht sagen, also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Polizei null durchgegriffen hat, das ist vollkommen richtig. Wenn man sich andere Sachen anguckt, wie die letzten Demos, die passiert sind, wo die Polizei dann wieder sehr schön durchgegriffen hat und viel zu hart durchgegriffen hat und einmal kurz ihre Wasserwerfer zeigen musste, kann man auch einfach auch mal auf der Schanze machen, oder? Kann man auch einfach mal beim Cornern oben und unten einmal kurz die Wasserwerfer hinstellen und dann von oben und unten einmal die Hundertschaft da rein schicken und einfach die Leute mal
mit Pfeffi besprühen.
Nee, muss ja nicht mal sein. Ich glaube, die meisten Leute, die da sind, diese ganzen Hipster-Penner, wenn die so eine Hundertschaft von Polizei sehen, dann fällt denen halt auch das Bierchen aus der Hand und dann wird ein bisschen doof geguckt. Das wurde aber nicht gemacht. So, es wurde überhaupt nicht durchgegriffen. Und auch die Stadt, der Senat, hat ja auch viel zu spät reagiert, finde ich zumindest. So, das hätte man schon vor 2 Wochen machen sollen und nicht erst jetzt. Und dann so die in dieser Pressekonferenz, naja, wir haben ja ein paar Mal gesagt, also mit erhobenem Zeigefinger, und da haben die Leute ja nicht drauf gehört und jetzt muss das halt so sein. Ja, natürlich hören die Leute da nicht drauf. Das ist ja wohl vollkommen klar. Das weiß doch jeder, dass kein Mensch darauf hört, wenn die Stadt Hamburg sagt, du, ihr dürft aber jetzt nicht mehr jetzt so nah beieinander in der Schanze feiern gehen. Das funktioniert halt nicht.
Ja, Frage ist nur, wer ist denn dann verantwortlich? Sind die Kioske verantwortlich? Sind die Bars verantwortlich? Ist jeder für sich selbst dann verantwortlich? Eigentlich ist jeder für sich selbst da verantwortlich.
Jeder für sich selbst sollte so viel Hirn besitzen, dass es einfach gerade einfach nicht die fucking Zeit ist, sich mit 1000 Leuten oder mehr eng beieinander in der Schanze zu treffen. Da kann man nicht den Kiosken die Schuld geben. So, die verkaufen einfach das, was sie immer verkauft haben. Zigaretten und Alkohol. Man kann natürlich jetzt einigen Gastronomen, ich möchte jetzt nicht die Katze wieder als Beispiel nehmen, mache ich einfach mal, natürlich ans Bein pissen und sagen so, ey, was vor deinem Laden passiert, hat dich auch was anzugehen. Und nicht nur, was in deinem Laden passiert. Das ist halt auch noch wieder eine andere Nummer. Und da ist halt auch wieder dieses Ding, da muss man einfach selbst mal sein Hirn wieder anschalten und einfach sagen so, okay, wenn jetzt draußen vor meinem Laden 80 Leute stehen und die halten halt keinen Abstand, die haben halt keine Maske auf, trinken aber mein Bier, was sie sich hier rausgeholt haben, muss ich doch irgendwo Verantwortungsgefühl zeigen und diesen Leuten sagen, Leute, so funktioniert's nicht. Und das ist nicht vorhanden.
Tja, alle kämpfen halt um ihre Existenz. Ich war am Samstag auf der Schanze und habe in Bar X ein kleines Käffchen getrunken und habe mitbekommen, wie von der gemütlichen 20 Uhr Zeit bis zur 24 Uhr Zeit dieser Laden dann gefüllt hat. Im Laden selbst keine Maskenpflicht, nur Maskenpflicht für Kellner, für Leute, die an der Bar stehen. Mhm. Dann, klar, du scannst dann halt einen QR-Code ab, um dann reinzukommen, um dich einzutragen. Aber da drinnen an sich grenzenlose Partysucht.
Ja, natürlich. Was ich ja auch verstehen kann. Ich kann das ja verstehen. Also ich kann verstehen, dass die Leute Bock auf Party haben. Ich habe auch Bock auf Party. Aber es funktioniert nun mal einfach gerade nicht. Und wenn, dann halt nur mit Regeln.
Genau, mit Regeln. Und ich frage mich, ich kann da jetzt gerade auch irgendwie überhaupt keinen Bezug finden, ob ich das gut finde oder ob ich das schlecht finde. Mhm. Oder weil ich kann den Gastronomen in dem Sinne verstehen, der sagt, ey, ich muss das jetzt so machen, damit ich weiß, dass ich meine Miete bezahlen kann und meine Leute bezahlen kann. Und meine Leute wollen alle arbeiten und die müssen halt auch ihre Miete bezahlen. Alles okay. Sehe dann aber auf der anderen Seite eine Bar wie das Roschinskis, das Roschinskis war, glaube ich, beim ARD Morgenmagazin und hat dann auch ganz klar gesagt, so ey, wir haben 20% der Einnahmen, die wir sonst haben, mit der Außenterrasse, die sie jetzt aufgemacht haben, 25, aber wenn es halt so weitergeht, müssen wir das nächste Jahr, wissen wir nicht, wie es halt funktioniert. Wo man dann auch so einen Laden sieht, der sich halt komplett ganz klar für 10.000 Euro so aufbaut, dass er diesen Corona-Regeln standhalten kann. Und dann hat man die Bar X.
Die ist ein Scheiß interessiert.
Die ist halt, eigentlich ein Scheiß interessiert. Und wo man sagt, jetzt Leute, kommen rein. Es ist sowieso gerade hier auf der Schanze.
Ja, ja.
Kann halt jeder machen, was er will.
Und das funktioniert halt nicht. Und wo du gerade sagst, du weißt nicht, ob du das gut findest oder ärgerlich findest oder wie auch immer. Ich finde das ärgerlich, natürlich, klar. Ich finde es ärgerlich, dass ich nicht irgendwo in eine Kneipe reingehen kann oder in einen Club, die ja so solle zu haben, und mich so bewegen kann und so agieren kann, wie ich das vorher konnte. So. Aber ich weiß ja, warum ich das nicht kann. Und da fangen wir doch wieder an zu überlegen, dass wir solidarisch mit allen anderen sein sollten. Also mit allen anderen Menschen. Bedeutet Maske auf, Abstand halten und einfach ein bisschen vorsichtig sein. Der Drops ist doch noch nicht gelutscht, Leute.
Nee, der Drops fängt gerade erst wieder an. Die R-Werte sind nach oben gegangen, die Leute kommen alle vom Urlaub wieder und die Zahlen gehen nach oben. Die Schulen machen auf. Ich bin ganz gespannt, wie es aussehen wird, wenn die Schulen am 5.8. wieder aufmachen wird, wie es dann nach 2 Wochen sein wird. ob dann wieder heißt, okay, alles klar, wir sperren vielleicht jetzt keine, also wir machen keinen Lockdown im ganzen Bundesland oder in ganz Deutschland, sondern wir machen partiell Lockdowns. Das heißt sozusagen, es bricht, es gibt einen Corona-Fall in Schule XY. Mhm. Wir machen die Schule XY dicht und machen da 2 Wochen Quarantäne und machen das partiell.
Ich denke,
das kann ich mir vorstellen, dass es halt funktionieren wird. Das, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen zweiten Lockdown so ähnlich wie den ersten geben wird. Also ich finde es voll wichtig, dass wir so aufeinander achten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gesellschaft, in der wir uns gerade befinden, das aushalten wird.
Einen zweiten Lockdown. Ich glaube, die Menschheit muss einen zweiten Lockdown aushalten. Ich meine mal ganz ehrlich, überleg mal, die Infektionen gehen jetzt auf einmal, ich weiß nicht, alle kommen aus dem Urlaub wieder, Schule fängt wieder an, bla bla bla, steigen jetzt auf einmal um 60% oder um 70, also sehr hoch auf jeden Fall. Was willst du denn da machen? Dann kannst du ja nicht einfach sagen, okay, wir machen die Schule dicht, wir machen den See zu oder wir machen das Schwimmbad zu oder wir machen die Kneipe zu und die aber nicht. Das funktioniert ja nicht.
Weil sich irgendjemand benachteiligt fühlt.
Genau, also entweder muss man dann wieder sagen, okay, wir machen halt wieder diesen Lockdown, vielleicht nicht so lange wie der erste war, aber wir machen den erstmal, um zu gucken, gehen die Fallzahlen wieder runter, dann können sich ja alle wieder Toilettenpapier horten wie die Bescheuerten und Nudeln. Ist ja auch gut, dass die Leute was zu tun haben dann. Aber ich glaube, wenn es einen Lockdown geben wird, dann müssen wir damit leben. Ich finde das auch nicht geil. Ich fühle mich dann natürlich auch wie beim ersten Lockdown, in meiner Freiheit begrenzt. So. Aber wie gesagt, ich weiß ja, warum das passiert, warum das gemacht wird.
Dass du das weißt und dass ich das weiß, das wissen wir beide.
Ja.
Aber es gibt ja auch einen Teil von Menschen in unserer Gesellschaft, die das nicht verstehen.
Ja, aber ich verstehe nicht, warum die das nicht verstehen. Das ist einfach so dieses Ding. Ich verstehe nicht, warum normal denkende Leute, und wir reden hier ja nicht von hoher Physik oder so. Weißt du, wir reden ja von einer Pandemie, von einer Ansteckungsgeschichte, die ja eigentlich relativ einfach zu begreifen ist. Das ist ja wie, du hast eine Grippe und dann sollte man vielleicht auch nicht knutschend mit seinem Partner auf dem Sofa liegen, weil der Partner könnte das dann auch ganz schnell kriegen. Es ist halt ansteckend. So. Ich meine, das ist doch eine ganz einfache Sache. Das ist keine Quantenphysik. Überhaupt nicht. Das ist eine ganz, ganz einfache Geschichte. Du steckst dich so und so an. So und so. Kannst du dich anstecken? Also lass es doch bitte. Diese Maßnahmen kannst du machen und nutzen, um dich selbst und andere zu schützen. Also befolge sie einfach. Das ist, wie gesagt, das ist keine Quantenphysik.
Ich weiß, aber dass du das weißt, dass ich das weiß, das wissen wir beide. Und ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich dem Tim Kellner folge. Und wir haben im letzten Podcast ja schon drüber gesprochen, dass er eine Schülerin, ein junges Mädchen, das Kopftuch trägt, öffentlich zur Schau gestellt hat. Und dem halt 200.000 Leute folgen auf YouTube und alle seine Follower sind diese Menschen, die sagen, wir treiben mit einem zweiten Lockdown Deutschland in den Ruin. Und die hast du dann natürlich auch. Und deshalb habe ich halt Angst davor, dass, wenn da jetzt noch ein zweiter Lockdown kommt, solche Menschen wie der Tim Kellner noch mehr Gefolgschaft bekommen. Noch mehr Leute, die sagen, ja, du hast recht, dass man Menschen noch mehr abfischen kann in ihrer Angst. Genau, passend zum Thema Angst habe ich eine ganz tolle Frage von unserem Fiete.
Fiete.
Fiete fragt.
Du Hauke, wieso hat man vor manchen Sachen Angst?
Oh Gott, willst du anfangen? Wow. Oh, das ist echt hart.
Man hat vor manchen Sachen Angst, erstmal, weil man sie nicht kennt. Und da gibt es einen alten Spruch vom Hof, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.
Genau, sehr gut.
Weil man hat eine Komfortzone und damit Fiete es auch versteht, was eine Komfortzone ist, man hat immer einen gewissen Bereich, wo man sich sicher fühlt. Sicher in dem, was ich weiß. Sicher in dem, was ich vielleicht sportlich machen kann. Beim Wissen ist das so, ne, eine ganz einfache Sache. Ich weiß, dass 5 + 5 = 10 sind. Müsste ich jetzt aber rechnen, was ist die Unbekannte aus 5 mal 8 durch 30?
Hoch 10.
Dann sage ich erstmal, puh, ich habe Angst vor Mathe. Was ich früher auch als Kind wirklich hatte. Ich habe so hart abgelost. Ich habe in der 10. Klasse habe ich eine 5 in Mathe-B-Kurs gehabt, weil ich immer gesagt habe, Mathe ist logisch und für mich ist das Leben halt unlogisch. Und es kann nicht sein, dass irgendwas da komplett logisch ist. So, also,
das hast du auch sehr einfach gemacht.
Ja, ich hab einfach ein bisschen postfaktisch gedacht.
Ja, ja.
Und deshalb immer, wenn man seine Sicherheitszone verlassen muss, gibt es einem das Gefühl des Unbehagens, weil man nicht weiß, was dahinter ist. Mhm. Auch mit einer anderen Person, zum Beispiel eine andere Person hat eine andere Hautfarbe oder eine andere Religion oder ein anderes Geschlecht. Gerade auch ein anderes Geschlecht. Ich meine, wie sehr hatte man Angst damals nach der Pubertät oder in der Pubertät mit einem Mädchen, weiß ich ja, mit einem Mädchen zu sprechen, also wirklich sich zu öffnen, weil es halt ein anderes Geschlecht war und man gedacht hat so, oh krass, wie gehe ich jetzt mit der um? Warum?
Die tickt ja ganz anders
als ich. Die tickt ja ganz anders als ich. Und deshalb hat man, glaube ich, am meisten immer Angst davor, vor Sachen, die man nicht kennt. Vor Sachen, die man sich nicht in seinem eigenen Kosmos erklären kann. Und deshalb ist ganz wichtig, Fiete, dass man sich bildet.
Ja.
Weil Bildung hilft gegen Angst.
Total.
Wer viel weiß, der muss nicht so viel glauben.
Ja, und hat nicht so viel Angst.
Und hat nicht so viel Angst.
Das hat Hauke wunderbar erklärt, Fiete. Das hätte ich im Ansatz nicht so gut hingekriegt.
Findest du?
Ja, das hast du sehr gut erklärt.
Möchtest du dich rausreden, dass du nicht mehr erklären musst, warum man für manche Sachen Angst hat?
Nee, du hast es ja vernünftig und total gut erklärt.
Vor was für Sachen, vor was hast du denn Angst?
Wovor habe ich Angst? Ich habe Angst vor Spinnen. Also wirklich extrem.
Arachnophobie?
Ja, nee, also ob ich Arachnophobie habe, ja wahrscheinlich habe ich Arachnophobie. Also ich kann nicht mal Spinnen im Fernsehen sehen. Krieg die komplette Krise und ist vorbei. Also wirklich, geht nicht.
Ist es so, wenn eine Spinne bei euch in der Bude rumläuft, dass deine Lebensabschnittsgefährtin die dann wegmachen muss, weil du dann irgendwie auf dem Tisch bist gerade und sagst, Spinne!
Bei Spinnen ja, bei Langbeinen kennst du ja auch, diese Weberknechte.
Mhm.
So, da habe ich zum Beispiel keine Angst vor, weil die haben nicht so einen ekelhaften Körper.
Und
ich
Weberknechte glaub, sind total faszinierend.
Ja, also
Weberknechte. Wie die über Wasser laufen können, wie Jesus, Moses.
Also Weberknechte mache ich weg, aber Spinnen muss die Frau zu Hause wegmachen oder halt unsere Katzen. Die finden das auch gut. Die meckern dann halt die Weberknechte an oder die Spinnen halt an, weil sie kommen ja nicht ganz so hoch. Dann wird gemeckert und dann hebt man die Katze einmal hoch und dann ist das Vieh weg.
Ist komisch, oder? Dass man zum Beispiel bei einem Weberknecht sagt oder bei einer Spinne, oh Gott, schrecklich, was für ein komisches Viech. Mhm. Und dann kommt ein Marienkäfer geflogen. Oh, ein Marienkäfer.
Ja, weil der halt süß ist. Der hat so einen runden Körper. Der ist rot und hat schwarze Punkte drauf. So. Und es gibt ja auch ganz viele Zeichentrickfilme oder Bücher mit süßen Marienkäfern. Weißt du, so Karl der Käfer zum Beispiel. Kennst du den Song Karl der Käfer wurde nicht gefragt? Man hat ihn einfach fortgejagt.
Nee, es ist ein Protestsong.
Es ist ein Protestsong, ja, genau, aus den 70ern, großartig. Geht um Waldabholzung, Firmen, die irgendwie Müll in die Ecke schmeißen und dann sterben halt die ganzen Tiere.
Von wem ist der?
Oh, das ist eine gute Frage. Das müssen wir
Hannes Wader.
Nee, ich glaube nicht. Aber der Song heißt Karl der Käfer.
Packen genau. Wir einfach auf die Spotify-Liste mit drauf.
Gibt's bestimmt nur als Cover irgendwie von, weiß ich nicht, wer covert denn
Betontod.
Was? Betontod. Slime.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Angst vor Tieren. Es gibt eigentlich kein Tier, wovor ich Angst habe. Ich habe keine Angst vor Mäusen oder vor Ratten oder auch vor großen Tieren eigentlich nicht. Das ist irgendwie daran geschuldet, dass ich auf dem Land groß geworden bin.
Und
einfach so mit so super vielen Tieren zu tun hatte. Auch, ich habe auch keine Angst vor Pferden oder... Mhm. Ich meine, wenn vor mir ein Löwe stehen würde, dann würde ich schon sagen, alles klar, ich musste nicht unbedingt anfassen. Ich habe immer nur Angst... Ich glaube, ich habe das Einzige, wovor ich richtig Angst habe, ist immer Angst vorm Älterwerden.
Nee, das habe ich gar nicht. Tatsächlich, also einfach null. Angst vor Wind habe ich noch.
Wie kann man denn Angst vor Wind haben?
Ich war 4 oder 5 und ich war mit meinen Eltern an der Nordsee, glaube ich. Und es war unglaublich, ne? Also orkanmäßig, bla 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 und Regen. Und wir waren trotzdem draußen. Und ich hatte damals einen riesengroßen Plüschaffen. Also der war so groß wie ich. Das war ein Riesenteil. Bobo hieß der so. Und das war mein Lieblingsplüschaffe. Und der ist bei dem Wind, ist der mir aus der Hand gerissen worden und ist dann wirklich in der Luft rumgeflogen und ist aufs Meer rausgehauen worden. Und Bobo war weg. Du kannst dir vorstellen, dass der Urlaub danach im Arsch war, weil Klein Daniel halt nur rumgeheult hat, weil Bobo weg ist. So. Und seitdem habe ich halt tatsächlich, das war früher viel, viel schlimmer, aber ich habe halt ein bisschen Angst vor Wind. Ich finde Wind nicht geil. Das ist so ein Ding, also auch zu Hause bei mir, wir hatten halt Jalousien an den Fenstern, ne? Also vor den Fenstern. Und wenn halt Wind war, klappern die ja wie Sau.
Mhm.
So, und das hat mir dann halt zusätzlich dazu dem Kindheitstrauma Bobo, hat mir das dann noch mehr Angst gemacht. Also Wind ist für mich heute immer noch ein schwieriges Thema, eindeutig.
Hast du danach wieder einen Plüschtier bekommen?
Ich habe danach tatsächlich nie wieder einen Plüschtier gehabt, das ist kein Scherz. Ich wollte keins.
Bobo Weil es war nicht
weg.
Bobo war.
Ja, Bobo war weg, es ist nicht Bobo und Bobo ist irgendwo auf dem Meer.
Soll ich dir mal einen wahnsinnig schlimmen Spleen von mir erzählen, den ich als Kind hatte? Ich habe als Kind Kuscheltiere gesammelt,
okay.
Aber extrem.
Okay.
Und glaube ich auch zu einem Alter, wo man sagt, so langsam ist mal Zeit.
16. So mit deiner ersten Freundin, komm Schatz, ich zeig dir mal hier meine Sachen. Oh, was sammelst du denn? Ja, Plüschtiere. Dann kommt man in dein Zimmer rein, ist das wie in so einem Psychothriller, wo der Killer gerade, wo man gerade zeigt, wie der Killer lebt.
Ich glaube, ich war auch 11, 12 oder sogar vielleicht auch schon 13.
Geil.
So. Ja, ich hab mir das irgendwie angewöhnt. Ich habe so eine wahnsinnig coole Oma gehabt, die mit mir irgendwie jede Woche zum Flohmarkt gefahren ist. Und habe mir jede Woche vom Flohmarkt, habe ich mir irgendeinen Stofftier geholt, was ich halt cool gefunden habe.
Krass.
Und dann hatte ich, an meinen höchsten Zeiten habe ich, glaube ich, so 55 Kuscheltiere gehabt.
In deinem Zimmer?
In meinem Zimmer, ja.
Alter.
Die hatte ich halt alle aufgestellt.
Ja, ja,
so.
Klar, natürlich. Sehen.
Irgendwann habe ich sie halt aussortiert. ganz klar. Ich habe mich auch nicht gefragt, oh mein Gott, das ist ziemlich crazy, sondern war, glaube ich, so der Punkt erreicht. Ich glaube, es ist keine Zeit mehr für Kuscheltiere.
Ja, ja.
Aber
der kam zwar sehr spät, aber er kam wenigstens.
Aber ich habe immer noch so einen grauen Pudel, den ich aus Paris mitgenommen habe. So mein Lieblingskuscheltier. Eigentlich habe ich da nicht mit gekuschelt, ich habe sie einfach nur hingestellt.
Ja, ja.
Einfach so Messi-Geschichten, auch Lego. Unglaublich viel Lego.
Das war bei mir Playmobil tatsächlich. Lego,
du warst so ein Playmobil-Kind?
Ja, ich war ein Playmobil-Kind, total. Also ich habe, und He-Man. Kennst du noch He-Man, Master of the Universe?
Wahnsinn.
Alter, ich habe alles davon gehabt.
Hast du die immer noch?
Nee, leider nicht. Das ist
so schade.
Das ist super schade.
Wenn man bedenkt, was manche Sachen, die man halt damals, ja, die man halt damals als Kind gespielt hat, jetzt für einen Wert haben.
Absolut, aber allein diese ganzen He-Man-Geschichten. So, ich hatte wirklich alles. Und mit alles meine ich wirklich alles. Das war so krass. Also ich glaube, das würde ich auch, wenn ich das jetzt noch hätte, dann müsste es mir schon richtig, richtig schlecht gehen, dass ich das verkaufen würde.
Gut. Hast du einen Musikwunsch?
Ich wünsche mir von Run-DMC Walks This Way, aber nicht diese ätzende Version mit Aerosmith, sondern das Original.
Okay. Und ich wünsche mir von Salt and Pepper Shoop.
Geil.
Hey, I wanna shoop. Baby, Schub, Schub, bis gleich, bis gleich,
bis gleich,
bis gleich, ah, ah, ah.
Unnützes Wissen mit Cindy aus der Astra.
Bobo ist ein Neologismus, Oxymoron und Akronym, da sich die Abkürzung aus den Wörtern Bourgeois und Bohemien zusammensetzt. Der Begriff Bobo wurde durch das im Jahr 2000 erschienene populärwissenschaftliche Buch Bobos in Paradise von den Kolumnisten der New York Times David Brooks geprägt, der sich selbst als Bobo bezeichnet. Er bezeichnet dementsprechend ursprünglich die US-amerikanische Oberschicht am Ende der 1990er Jahre, die Konservativen in Jeans und Kapitalisten der Gegenkultur. Bobos, das ist der Name, den David Brooks der neuen Elite des Informationsalters gegeben hat. Der Lebensstil der Bobos führt zusammen, was bisher als unvereinbar galt: Reichtum und Rebellion, beruflicher Erfolg und eine nonkonformistische Haltung, das Denken der Hippies und der unternehmerische Geist der Yuppies. Der Bourgeois Bohemian ist ein neuer Typus, der idealistisch lebt, einen sanften Materialismus pflegt, korrekt und kreativ zugleich ist und unser gesellschaftliches, kulturelles und politisches Leben zunehmend prägt. Brooks zeichnet ein witziges und genaues Bild von der Macht und den Marotten der neuen Oberschicht. Mit dem Begriff Bobos ist der Vorwurf verbunden, dass deren scheinbare Teilnahme am Leben der kopierten Szene und Subkulturen durch ihre erheblich höhere Kaufkraft zum raschen Anstieg der Mieten und damit zur Verdrängung der ursprünglichen Bewohnern führe. Die Bobos würden somit als Speerspitze einer beschleunigten Gentrifizierung wirken. Neben der volkswirtschaftlich positiv zu bewertenden Aufwertung der Wohnsubstanz komme es oft zur Bildung von wohlhabenden, sozial homogenen Stadtvierteln, aus denen die für das Viertel vor dem typischen Lebensweisen völlig verschwunden seien.
Da sind wir wieder.
Und wir haben recherchiert. Der Song Karl der Käfer kommt von der Band Gänsehaut.
Wahnsinn, ich bekomme sofort Gänsehaut.
Ich auch.
Ihr seid wieder zurück bei unserer kleinen Therapiestunde, bei der man auch mal rauchen darf.
Rauchen in Corona-Zeiten.
Ich habe heute nicht so einen guten Tag, aber das ist ja auch der Grund, warum uns Menschen hören, weil wir einen wahnsinnig ehrlichen Podcast haben.
Das
und
ist vollkommen richtig.
Zweiten, also immer die zweite Folge darauf haben wir einen informativen Podcast.
Ja, werden wir nächste Woche auch wieder haben.
Genau. Und heute ist wieder die originale Therapiestunde.
Ihr könnt, genau. Hauke und Daniel erklären euch die Welt.
Ja, eigentlich ist es halt immer mehr so, dass Daniel, dass du dich mehr um mich kümmerst. Weil du, ich habe immer das Gefühl, dass du eigentlich fast nie irgendwie so Corona-mäßig so ein Corona-Blues halt hast. Ich habe das schon, gerade weil man sich ja auch in dieser heutigen unsicheren Zeit als Künstler oder als Clubbesitzer, Gastronom, Veranstalter, Veranstaltungstechniker halt fragt, wie geht's eigentlich weiter? Und man eigentlich das Gefühl hat, nee, solange kein Impfstoff da ist, werden diese Konzerte halt nicht stattfinden. Ich habe gestern auch noch ein Gespräch gehabt mit unserem Management der Band, der auch voll klar der Überzeugung gewesen ist, hey, es wird erst dann wirklich funktionieren, wenn Impfstoff da ist und du hast wahrscheinlich so eine Impfstoffkarte, Karte, die du dir halt irgendwie durch die Lippen durchführst, so, ich bin geimpft. Aber du hast eine Karte, wo drauf steht, ich bin geimpft worden und so kommst du dann wahrscheinlich in den Club rein. Dass wahrscheinlich alle Leute, die im Club sind, die in der Veranstaltung arbeiten, dass du in der Gastro, dass du halt geimpft werden musst, so, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, ohne geimpft zu werden, im Club zu arbeiten, beziehungsweise dann auch nicht auf, um auf Konzerte zu gehen. Und dann meinte er halt auch, natürlich, die müssen dann auch alle Künstler geimpft sein. Eigentlich müssen alle geimpft sein.
Das ist ein gutes Thema, was du gerade ansprichst, weil heute war nämlich in der Mopo, ja, ich weiß, Mopo, bla bla bla, aber war der Herr, ich lese das jetzt mal ab, Jonas Schmidt-Kansati ist Forscher an der am Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. So. Und der hat vorgeschlagen beziehungsweise gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass die Clubs wieder aufmachen können, wenn es sozusagen Teststationen gibt. Also er hat da jetzt ein Beispiel gesagt. Er hat gesagt einfach auf dem wie heißt nochmal der Platz auf dem Kiez, wo hier Tivoli Theater ist und so.
Das ist der Spielbudenplatz.
Danke. Auf dem Spielbudenplatz wird zum Beispiel eine Station aufgebaut, wo die Leute sich von 14 bis um 18 Uhr halt hingehen können, sich testen lassen können und das Ergebnis ist dann in anderthalb Stunden oder so da, dann geht man wieder hin und dann sagt man, okay, alles klar, ich bin jetzt negativ getestet, dann kriegst du einen Ausweis oder was weiß ich, einen Stempel oder ein Band oder irgendwas und dann kannst du halt regulär in die Clubs reingehen. So, und dann war die Frage heute dann im Clubkombinat auf der Facebook-Seite, ob sich Leute und Clubs das vorstellen können, wenn dieses eingeführt wird, so dann wieder zu öffnen. So. Und klar kann ich mir dann vorstellen, dass wir dann wieder öffnen, wenn wir dadurch regulär wieder Betrieb haben können, also ohne Abstand, ohne Masken, ohne alles und nur die Leute reinlassen, die halt wirklich diesen Ausweis, dieses Bändchen, was auch immer, ne, haben, das wäre doch perfekt.
Das heißt aber wiederum, dass du auch eigentlich vor der Schicht alle Mitarbeiter müssten getestet werden.
Na, natürlich, klar.
Das heißt sozusagen, man holt sich sein Backstage-Bändchen.
Ja, so ungefähr, genau. Dann ist natürlich die Frage, wie teuer ist das denn? Ne? Also es ist ja immer eine Kostenfrage. Wer übernimmt das? Wird das zum Beispiel mit aufs Ticket geschlagen? Weißt du, 2 Euro pro Ticket mit drauf oder irgendwas? So. Mhm. Oder übernimmt halt das der Bund, der Staat, die Kulturbehörde? Was weiß ich, wer das übernehmen soll? Weil wenn ich jetzt überlege, einige Flughäfen haben das ja jetzt ja auch schon, dass die halt Teststationen haben. Sobald du wiederkommst aus dem Urlaub, gehst du da rein und lässt du dich testen. So. Und da müssen die auch nichts für bezahlen. Das ist ja auch kostenlos. Also wenn es so eine Regelung geben würde, dass das so getestet wird und das halt auch sicher ist, ne? Also dass dieser Test sicher ist und wenn das dann, ich sag mal, einfach jetzt mal eine blöde Zahl, 2 Euro kosten würde pro Person und man das dann auf das Ticket draufhaut bei dem Konzert. Ich glaube, dass es genug Konzertgänger geben wird, die diese 2 Euro und auch diesen Test machen würden.
Ich glaube also auch.
Ich würde es tun.
Ich glaube, das ist zeitabhängig. Mhm. Ich glaube, es ist auch zonenabhängig. Das hört sich erstmal so ein bisschen.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Es hört sich richtig hart an. Es ist ein bisschen zonenabhängig. Wenn du jetzt nicht. Man darf nicht Zone sagen. Man muss sich das halt auch wie bei auf einem Festivalgelände vorstellen. Es gibt einen abgezäunten Bereich. Das, hier bist du draußen. Hier hast du kein Ticket. Da bist du drin, weil du ein Ticket hast. So. Genau. Und da ist sozusagen die Amüsiermeile. Mhm. Wenn du auf eine Amüsiermeile willst, musst du dich halt vorher testen lassen, was ich auch total vollkommen okay finde. Frage ist halt, wie lange dauert das? Ne, was machst du in der Wartezeit, wenn es wirklich 1,5 Stunden dauert, bis du halt dann wirklich positiv oder negativ getestet bist, dann machst du ja halt auch irgendwas. Du wirst dich ja nicht auf so ein Bänkchen hinsetzen.
Nein, natürlich
mit ganz vielen anderen Leuten.
Da sind auch 1000 Fragen, die geklärt werden müssen, aber die Sache an sich, weißt du, also die Idee an sich ist ja erstmal förderungswürdig, finde ich.
Total.
Und da muss man drüber nachdenken. Wie kann man das Ganze umsetzen? Wie kann man das vernünftig umsetzen? Genau, was du sagst. Was machen die Leute, wenn die anderthalb Stunden warten müssen? Oder kriegen sie, fahren sie dann nach Hause und kriegen eine WhatsApp-Nachricht oder so, ey, dein Test ist gerade hier, kann's wiederkommen. Weißt du, solche Geschichten halt. Das muss halt alles irgendwie noch geklärt werden und ob das überhaupt machbar ist, man weiß es ja gar nicht. Aber die Idee in den Raum zu schmeißen, um halt die Clublandschaft, und es ist ja nicht nur die Clublandschaft, es ist ja Agenturen, tourende Bands, Bands, es ist ja alles. So, wenn das die Möglichkeit wäre, dass man das wieder hochfahren kann, ist das super.
Und wie du gerade gesagt hast, es ist ja nicht nur der Veranstaltungsbereich. Nee. Es ist ja jedes Großraumbüro, jeder große Kfz-Betrieb, jede Fleischerei.
Ja, ja.
Könnte es halt durchziehen. Dann wird es okay sein. Ja.
Das ist halt alles schwierig, aber ich finde die Idee an sich finde ich sehr gut und ich würde mich freuen, wenn das irgendwie weiterverfolgt werden wird.
Genau, aus der Krise kommen neue Ideen.
Ja, und wenn das nun mal halt die Idee ist, wie Kultur wieder hochgefahren wird, ohne dass Leute Abstand halten müssen, ohne dass Leute Maske aufhaben müssen, wenn das dieser Weg sein soll und die Leute feiern wollen, dann müssen sie da halt auch das dafür in Kauf nehmen.
Wenn du dich jetzt umorientieren müsstest, sagen wir so, es läuft jetzt nicht so richtig gut mit der Pandemie. Und Clubs zum großen Teil müssen geschlossen werden, weil keiner sich das mehr leisten kann. Mhm. Die Menschen haben sich daran gewöhnt und ist auch irgendwie viel spaßiger zu cornern. Wir müssen nicht mehr in die Clubs rein und im Prinzip dieses Clubleben, dieses Veranstaltungsleben existiert nicht mehr. Nur noch die großen Künstler. Mark Foster darf mal in die Alsterdorfer Sporthalle. So, aber kleine Clubs können halt nicht mehr existieren. Was würdest du dann machen? Würdest du dich beruflich umorientieren?
Ja, natürlich, klar.
Wenn du dich beruflich umorientieren würdest, hast du schon mal drüber nachgedacht, was könntest du dir vorstellen zu machen?
Da habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, weil ich in meinem Leben schon so viele Scheißjobs hatte, also Scheißjobs und gute Jobs hatte. Ich würde tatsächlich, weil ich das früher schon 4 Jahre lang gemacht habe und mein Vater das jahrelang gemacht hat, ich würde tatsächlich wieder Stückgut fahren. Also bedeutet LKW fahren.
LKW-Fahrer?
Ja.
Du hast früher LKW?
Ja, ich hab ja einen alten Führerschein. Ich bin ja vor dem Krieg geboren. Mhm. Und da darf man mal mit dem alten Führerschein ja bis 7,5 Tonnen fahren. So, also darf ich halt so 7,5 Tonnen LKW fahren. Und da habe ich in Lingen, wo ich gewohnt habe, früher Stückgut gefahren. Bedeutet, ich bin morgens mit meinem LKW zu der Spedition gefahren, habe dann meinen Lieferschein bekommen, habe den ganzen Scheiß auf meinem LKW geladen, palettenweise, und habe dann meine Kunden abgefahren und habe die Sachen dahin geliefert.
Ich könnte mir total gut vorstellen bei dir, dass du was mit Kindern machst.
Ja, würde ich auch total geil finden. Und ich habe damals jetzt, ich bin ja zu einer Zeit geboren und habe jetzt zu einer Zeit gelebt, wo man noch Zivildienst machen musste. Also entweder Bundeswehr, also zu den Volldeppen, die unbedingt meinen, saufen zu müssen und eine Knarre in der Hand haben. Oder du machst halt Zivildienst. So, und die meisten, die Zivildienst gemacht haben, haben sich natürlich die einfache Variante ausgesucht: Bulli fahren. Ne? Also Bulli fahren, wo du halt hinten Leute drin hattest, von A nach B. So. Ich habe Zivildienst mit Schwerstbehinderten gemacht, körperlich wie geistig.
Du auch?
Ja, im Schichtdienst. So. Und das war mega cool. Ich will diese Zeit nicht im Ansatz missen. Das war so cool und so toll. Und ich hätte das tatsächlich gerne gemacht als Ausbildung. Nur diese Ausbildung kostet halt richtig. Also damals zumindest. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Aber damals hat diese Schule hat dann richtig Asche gekostet. Und das hat halt keiner übernommen. Im Endeffekt. Mhm. So. Und ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber mittlerweile ist es ja auch so, du kannst ja bei vielen, sag mal, Berufen mit Kindern oder Behinderten oder wie auch immer, sind ja auch Quereinsteiger gekommen, wie ich mitbekommen habe. Das wäre tatsächlich auch noch eine Sache, die ich machen würde, auf jeden Fall. Absolut.
Ein Nachbar von uns hat auch als Quersteiger angefangen, eine 24-Stunden-Betreuung zu machen. Mhm. Das heißt, dass du sozusagen einen Behinderten, ob körperlich oder geistig, für 24 Stunden betreust. Da kommst du halt sozusagen am Morgen hin, machst seinen täglichen Ablauf, was er halt auch gerade immer macht, und pennst halt die Nacht über. Genau. Und dann hast du 2 Tage frei und dann machst du es halt wieder für eine wirklich gute Bezahlung.
Ja.
Und er meint auch für sich, ey, das ist das Beste, was ich seit langer Zeit gemacht habe.
Glaube ich sofort. Es ist natürlich eine Riesenüberwindung. Jemanden so zu pflegen, auf jeden Fall, weil es geht ja nicht nur darum, dem guten Mann oder der guten Frau Frühstück zu machen oder mit dem nachmittags mal rauszugehen. Es fängt ja morgens damit an, dass du den, dass du die Person aus dem Bett holst. Es fängt damit an, dass du sie sauber machst. Es, dann gehst du in die, ne, also du duschst mit demjenigen, du gehst mit ihm auf Toilette. Das ist ja nicht nur, ich mach dir mal was zu essen. Das hat ja sehr viel mit Pflege zu tun. Und ich glaube einfach, dass du dafür gemacht sein musst, um einen fremden Menschen so intim nahe zu kommen und ihn so zu pflegen.
Da sind wir schon wieder mit der Thema Angst am Start.
Ja, kann ich verstehen, dass man davor Angst hat, auf jeden Fall. Angst vielleicht nicht, Respekt glaube ich eher.
Wie gesagt, ich habe damals auch Schwerstbehinderte betreut und war Ansprechpartner für zwei Rollstuhlfahrer, Mario und Flo. Und Mario und Flo, beide zu wenig Sauerstoffzufuhr bei der Geburt, beide querschnittsgelähmt. Und es war halt nicht nur Schulbetreuung, sondern auch Nachmittagsbetreuung. Und da gab es halt diesen Punkt, wo ich gesagt habe, nee, jemanden Arsch abzuwischen, das mache ich nicht. Und dann war es aber dann so, ja, scheiße, du musst das ja. Und wenn du diese Person halt siehst und das, das Kind halt siehst, der war, weiß ich nicht, der war 11 Jahre, 12 Jahre alt, dann sagst du auch einfach, ah ja, weißt du was, auch scheiß drauf. So, der braucht halt irgendwie gerade deine Hilfe und dann war es auch gar nicht mehr so schlimm.
Ja.
Echt, vor allen Dingen halt Flo, der hat sich halt immer einen Spaß draus gemacht, ne? Howie, hat hier gesprochen, Howie. Kannst du mir jetzt den Arsch abwischen? Ja, mache ich, auf jeden Fall. Aber super, eine Menge Spaß. Man ist halt relativ schnell auf einer intimen Ebene sehr, sehr nah dem Kind gegenüber. Und dann kann man halt auch so ein bisschen seinen eigenen Abfuck vergessen.
Auf jeden Fall.
So, und ich glaube, das ist halt auch, wenn man mich fragen würde, was würdest du eigentlich machen, wäre es, glaube ich, ein sozialer Beruf. Weil dieses ganze Party, Event, Band, Veranstaltung, Saufen, es hat immer was mit, so mit diesem eigenen Gefühl zu tun, immer mit diesem eigenen Egoismus, dass man niemals so, so richtig auf dieser Ebene, ich mache etwas für einen. Ja. Klar, du machst halt etwas für einen, weil du dafür Kohle bekommst.
Ja, ja,
aber du machst halt nicht gerade etwas für einen, weil der, weil, weil eine Person abhängig für, von dir ist. Also ich überlege mir das halt gerade immer mehr und mehr, was ist wenn und wie würde ich meine Branche halt wechseln und funktioniert das überhaupt noch in meinem Alter? Na, also ist schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, ob ihr auch schon mal überlegt habt, irgendwas anderes zu machen. Ich weiß nicht, oder das, bei manchen Branchen merkt man es ja auch gar nicht, aber so eine Umorientierung. Weil wir befinden uns irgendwie immer noch, ich habe das Gefühl, wir befinden uns trotzdem irgendwie immer noch am Anfang. Wir befinden uns nicht in der Mitte, wir befinden uns noch am Anfang von irgendetwas. Wir werden es halt nächstes Jahr sehen, was halt passiert.
Ich kann das auch ganz schwer sagen, ob wir am Anfang sind, in der Mitte oder schon knapp vorm Ende.
Was wolltest du als Kind werden?
Oh Gott.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ehrlich nicht? Habt ihr niemals so diese Fragen gehabt?
Wahrscheinlich Feuerwehrmann. Irgend so ein Blödsinn.
So ein Blödsinn, Feuerwehrmann.
Nein, ich meine mit Blödsinn jetzt, so das sagen Jungs doch immer, Feuerwehrmann, Polizist oder sowas.
Astronaut. Präsident so, der Vereinigten Staaten.
Ja, ja gut, da wäre ein Sechsjähriger wahrscheinlich besser als der aktuelle Präsident.
Hast du das gesehen von Trump?
Ach, du meinst, wo er gesagt hat, dass er diesen Intelligenztest gemacht hat, der eigentlich für Dementkranke ist? Ja, das habe ich gesehen. Und wo der Reporter dann sagt so, naja, die erste Frage war, was sehen Sie hier auf diesem Bild? Und es war eine Kuh. Und wie Trump wirklich meinte, es
wäre Intelligenz.
Elefant, Entschuldigung. Und wo Trump wirklich meinte, es wäre ein Intelligenztest gewesen und macht diesen Reporter ja auch noch doof an. So, naja, sie können da ja nicht so gut abgeschnitten haben. Der Typ ist einfach sackblöd.
Dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorher gerade hatten.
Ja.
Dass ich eigentlich davor Angst habe, was mit dieser Gesellschaft passiert, wenn halt wenn ein zweiter Lockdown passiert. Aber auf der anderen Seite siehst du ja, was passiert, wenn kein Lockdown herrscht und so eine ganze Gesellschaft am Rad dreht, wenn jetzt dann die Privatpolizei überall einmarschiert. Gouverneure sagen, ey, wenn Privatpolizei hier einmarschiert, mache ich meine Stadt dicht. Keiner kommt halt hier rein.
Genau.
Es ist ein krasser Hexenkessel in den USA, wie ich den noch nie gesehen habe.
Ja. Und wer ist schuld daran? Trump, es tut mir echt leid.
Ich wollte gerade sagen, Attila Hildmann.
Ja, der auch. Aber weißt du eigentlich, dass Attila Hildmann gesagt hat, dass warum er ein guter Führer in der neuen Welt wäre? Weil er die richtigen Anfangsbuchstaben in seinem Namen hat.
Was ist mit dem los?
Attila Hildmann. Adolf Hitler. Ich meine, was ist denn los mit dem Typen?
Oh Mann, Alter.
Und es gibt auch ein richtig gutes Video, weil bei allen auf seinen Veranstaltungen ist so ein Typ, so ein etwas dickerer.
1000 Jahre! 1000 Jahre haben wir gelitten! Attila! Attila! 1000 Jahre!
Und dann gibt's auch so einen geilen Mitschnitt, der geht irgendwie, ich weiß nicht, wie lange der geht, und der Typ steht da halt, und die Kamera ist immer nur auf ihn gerichtet, und was ist denn los mit dem Typen? Jetzt mal echt jetzt. Alter! Wow. Genau, 1000 Jahre haben wir gelitten.
Und die Frage halt, 1000 Jahre hast du gelitten? Oder wer wir? Ja,
wer also,
ich habe jetzt auch nicht tausend Jahre gelitten. Und weswegen auch überhaupt?
Und warum 1000 Jahre eigentlich?
1000 Jahre.
Tausendjähriges Reich, meint er das vielleicht? Und will das nett verpacken oder was?
Oder er meint halt Frittenbude.
Ja, oder stimmt.
Das ist Kunst. Mindestens 1000 Jahre!
Das ist bestimmt ein Performance-Künstler, das verstehen wir nur nicht.
Ja, Attila Hildmann ist auch ein Performance-Künstler. Ja,
eigentlich ist Attila Hildmann ein Performance-Künstler.
Weil ich kann das nicht, ich kann mir das nicht, wieso darf der da stehen und halt einfach sagen, dass die Bolschewiken-Merkel viel schlimmer ist als Adolf Hitler?
Ja, er stellt sich da auch hin und will dem, war das Beck, dem er die Eier zertreten wollte?
Volker Beck.
Volker Beck war das, ne? Ja. Er stellt sich da halt auch hin und sagt, er möchte Volker Beck bitte umbringen oder ihm halt die Eier zertreten. So, das darf der einfach so sagen, kein Schwein juckt das halt irgendwie. Weißt du? Wo ich dann denke, so, was ist denn falsch bei euch? Aber Hauptsache, die Antifa macht mal irgendwo eine Demo mit 100 Leuten, dann kommen gleich 3 Wasserwerfer und ballern die Leute weg. Das funktioniert.
Genau. Aber wenn die Leute auf der Schanze wieder sind und alle dicht aneinander sind, dann kommen die Wasserwerfer nicht.
So, und wie geil wäre das denn? Ich hab's ja gerade schon mal gesagt. Man hätte einfach da einen Wasserwerfer reinrollen lassen sollen. Ich meine, die Wasserwerfer der Stadt Hamburg müssen ja alle 2-3 Monate müssen die ja spazieren gefahren werden, sonst kriegen sie ja im nächsten Jahr keine Wasserwerfer mehr. Das wäre ja schade. Da kann man auch einfach mal vorne hinten einen Wasserwerfer reinfahren lassen und einfach mal sagen, so, wir spritzen den ganzen Müll hier jetzt weg. So, da gehen alle, die auf den Sitzen vor den Gaststätten sitzen, mal ganz kurz rein. Die stehen, werden weggebumst und dann können sie alle wieder hinsetzen. Und alle sind glücklich. Dann ist der ganze Müll auch gleich weg, weißt du? Weil, also auf dem Boden jetzt.
Einfach Monchi sitzt halt auf dem Wasserwerfer und in den Wasserwerfer kommt halt Pfeffi rein. Und die Situation sieht schon wieder ganz anders aus.
Ja, aber dann bleiben die ja alle da. Das ist ja total kontraproduktiv. Dann freuen die sich ja alle wie Sau und saufen halt Pfeffi mit Mund auf. So, dann gehen die ja nicht weg. Nee, also wenn schon, halt, gib ihm. Dann können die auch mal sehen, wie das ist, von so einem Wasserwerfer weggefegt zu werden. Dann können sie auch einmal in ihrem Leben sagen, ja, ich habe auch demonstriert. Obwohl das gar nicht stimmt.
Und das ist halt gerade diese paradoxe Gesellschaft, die mich dann teilweise auch schwer auf den Boden drückt. Genau, und deshalb hilfst du mir auch und deshalb haben wir auch so einen Therapie-Podcast. Weil ich das nicht, genau, ich kann diese Sachen halt nicht verstehen. Warum darf ein Attila Hildmann so in der Öffentlichkeit die Leute aufhetzen und warum Menschen, die für etwas protestieren, was ja im Prinzip mit unseren Grundrechten zu tun hat,
werden weggebombt.
Weggebombt.
Oder andere Leute, die sagen,
Attila
Hildmann ist ein dreckiger Nazi, weißt du, werden halt von ihm angezeigt und kriegen halt eine Anzeige deswegen. Also Attila Hildmann, falls du uns hörst, du bist ein dreckiger Nazi. Zeig mich an, bitte, hätte ich Bock drauf. Sowas sollte man einfach auch sagen dürfen. Wenn er sowas sagen darf, darf ich sowas auch sagen.
Nee.
Okay.
Oh,
schade.
Schade.
Ich wünsche mir noch einen Song.
Mach das mal.
Ich wünsche mir von Juliane Werding, der Tag, an dem Conny Kramer starb, weil wir ihn gerade gehört haben.
Okay. Du darfst dir noch einen wünschen. Ich habe keinen mehr.
Du hast keinen mehr?
Nee.
Dann wünsche ich mir von Fear and Slaughter aus One Forgets These Days, weil wir ihn auch gerade gehört haben, weil es ein scheiß Hit ist.
Alles klar. Genau. Ist halt einfach so. Manchmal, ne, man erwartet dann von einer eisernen Hochzeit, erwartet man halt auch irgendetwas.
Ja, aber dann passiert einfach nichts.
Dann passiert einfach nichts. Die feiert man dann ja auch nicht. Nee. Ich habe noch niemals jemanden die eiserne Hochzeit feiern sehen. Nee, ist das denn, ich muss jetzt noch mal einmal nachgucken, ob es wirklich die eiserne Hochzeit ist.
Und während Hauke hier gerade ganz kurz bei Google sucht, empfehle ich euch einfach mal auf die Homepage des Schrödingers zu gehen oder auf die Astrastuben Facebook-Seite unter Veranstaltung und euch einfach mal die Konzerte anzuschauen, die wir jetzt alle safe haben, weil es sind so großartige Sachen dabei wie Le Fly, Moritz Neumeier machen wir auch noch, was auch unglaublich schön wird, Das Pack, Deine Cousine, Nikolas Müller. So, bitte, Ex-Jupiter Jones ist auch noch da. Komm vorbei, kauf Tickets. Kurze Eigenwerbung. Hast gefunden?
Habe ich gefunden. Ich habe gerade noch ein bisschen Werbung gehört für Schrödingers. Bei Schröder Colada.
Bei Schröder Colada.
ihr Dauerwerbesender für Schrödingers. Aber ist ja auch in Ordnung. Die Leute müssen ja auch wissen, wo sie hingehen. Ne? So, ich sag dir jetzt mal was, ne? Ja. Das weiß ja auch besser. Jetzt kommt die wirkliche Information für euch.
Okay.
Vorher gab's ja nur
Quatsch.
Nur Quatsch und nur persönliches Empfinden über eine Situation, die niemand wirklich beschreiben kann. Jetzt kommen aber die wahren Fakten. Erstes Jahr, ein Jahr mit jemandem verheiratet, ist die Baumwollhochzeit.
Okay.
Warum heißt es Baumwollhochzeit?
Ey, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil du es ein Jahr lang geschafft hast, mit deinem Partner unter einer Decke zu schlafen.
Finde ich gut, finde ich gut. Drei Jahre ist die Lederhochzeit. Komm, ich mit der Erklärung, warum Lederhochzeit. Nach drei Jahren Sexualleben sucht man sich halt.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Sucht man sich auf jeden Fall irgendwas Neues.
Ja,
so, da brauchst du halt.
50 Shades of Grey ist zu langweilig.
Du brauchst einen neuen Fetisch. Das ist halt Lederhochzeit. Mhm. Da kann auch ab und zu mal die Gerte rausgeholt werden.
Ja.
Oder halt auch mal die Hundemaske aus Leder.
Genau.
Vier Jahre ist die Seidenhochzeit.
Mhm.
Könnte ich mir denken, ab vier Jahren hängt so ein bisschen die Ehe am seidenen Faden.
Sehr gut, ja.
So, weil da kommt ja so das erste, du bist mit einem Partner drei Jahre zusammen, berechnest du vier drauf, das verflixte siebte Jahr, viertes Jahr, am seidenen Faden hängt.
Passt.
Oh, fünf Jahre ist die Holzhochzeit. Fünf Jahre ist hölzerne Hochzeit.
Ja, okay.
Wahnsinn. Warum? Oh, warte nicht. Vielleicht gibt es dann noch mehr einen mit dem Stock. So.
Vielleicht.
Also die Ehe hing am seidenen Faden und dann hast du halt den Stock rausgeholt und seitdem man seinen Partner halt schlägt, läuft es einfach besser. Acht Jahre ist die Blechhochzeit.
Das feiert doch kein Schwein.
Niemand
man feiert doch einen Zehnerabschnitten.
Neun Jahre ist die Keramikhochzeit. Kann ich mir darunter vorstellen, dass beim neunten Jahr, glaube ich, relativ viel zu Bruch geht, viel geworfen wird. Mal eine Tasse, mal ein Teller. Mal was noch aus Keramik, mal eine Spüle.
Mhm.
Dass man mal eine Spüle aus der Wand rausnimmt und halt einfach mit seinem Partner halt in die Situation kommt, ich werfe mal eine Spüle nach dir. Zehntes Jahr ist nämlich die Rosenhochzeit.
Okay.
Dann wird es halt nämlich wieder schön.
Dann wird es wieder liebevoll. Darf ich ganz kurz fragen, wie lange das noch geht? Weil ich bin jetzt schon gelangweilt.
Okay.
Tut mir total leid. Aber das sind so Sachen, Alter, why? Man macht doch immer 15, 15, 20, 25 und dann irgendwie 60 oder so. Aber geht das wirklich von 1 bis 60 durch? Hat jedes Lebensjahr irgendwie, also jedes Hochzeitsjahr einen eigenen Namen, ehrlich jetzt?
Es geht, ja.
Wer denkt sich denn so scheiße
ab 15,
aus?
Ab 15 Jahren wird in Fünfer-Schritten gemessen.
Okay, alles klar. Fangen wir ab 15 an.
15. Jahr ist Kristallhochzeit.
Ja, genau.
Vorher war aber die Elfenbeinhochzeit, weil du mit deinem Partner beim 14. Jahr wahrscheinlich schon mal in Afrika gewesen bist. Und
Minimum einen Elefanten geschossen hast.
Auf Safari-Tour mit Attila Hildmann zusammen. Klar, 25 Jahre ist klar, Silberhochzeit. Es gibt im 33. ein Dritteljahr gibt es die Knoblauchhochzeit.
Habe ich noch nie gehört.
Ich auch noch nicht gehört. Aber was wollten wir eigentlich wirklich wissen? Was 40 Jahre sind, ne? 40 Jahre Rubinhochzeit, 50 Jahre goldene Hochzeit. Und wenn du mit deinem Partner 60 Jahre verheiratet bist, dann gibt es die Diamantenhochzeit.
Was ist denn 20 und 25?
25 Silberhochzeit.
Ja, 20?
Porzellanhochzeit.
Dann haben wir Porzellanhochzeit gerade.
Genau, dann ist es halt unser Porzellan.
Ja.
Porzellan-Podcast.
Ja, gut.
70 Jahre
ja.
ist die Gnadenhochzeit.
Kurz vorm Tod. Aber ganz ehrlich, wenn du 70 Jahre verheiratet bist, sag mal, du hast mit 18 geheiratet, damals irgendwie ne, früh, bist du 88. Da ist ja auch kurz vor der Gnade. Also.
Weil es gibt nicht nur 75 Jahre und das ist die höchste aller Gefühle, das ist die Kronjuwelenhochzeit.
Da ist ja. Ja.
Aber die Gnadenhochzeit finde ich am besten. Ja. Wenn wir 70 Folgen miteinander haben, dann sind wir aus Gnade miteinander zusammen.
Finde ich gut.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich noch bis zur Lederhochzeit, weil ich habe Bock, mich neu auszuprobieren.
Wir sehen uns nächste Woche, ihr Lieben.
Alles klar, Liebe.
Tschüss.
Tschüss.
Moin, hier ist Tristan von Raum 27 mit folgender Fragestellung zum Thema, was ich noch sagen wollte. Und zwar kann man es vielleicht ein bisschen aus dem Hintergrund heraushören. Ich befinde mich gerade an einem Strand in Dänemark und wir waren gestern an diesem Strand bei einem Kiosk Eis essen. Und der Eisladenbesitzer, der Kioskbesitzer konnte tatsächlich Deutsch. Tatsächlich, haben wir gestern gesagt. Und ich habe mich irgendwie ein paar Gedanken dazu gemacht, warum man tatsächlich sagt. Und richte mich jetzt so ein bisschen an die Hörer des Podcasts. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen. Ist es gut oder ist es schlecht? Ist es gut, dass in Mallorca jede dritte Ecke irgendwie einen Schnitzelladen hat, überall Ballermann-Musik geballert wird und jeder dritte Inselbewohner bereits Deutsch spricht? Oder gibt es Leute, die sich denken, oh mein Gott, das ist ja Völkermord, beziehungsweise friedlicher Völkermord. Oder unsere Kultur geht verloren dadurch, dass, weiß ich nicht, jede Menge Deutsche Bock auf einen Sangria immer haben. Oder ist das wiederum sehr, sehr schön und sehr, sehr gut, weil weniger eine rote, harte Linie zwischen der einen Kultur und der anderen gezogen wird und man sich einfach freut, dass die Person einfach Deutsch sprechen konnte und ich mein Eis bestellen konnte und es essen konnte, ohne großartig eine Kommunikationshürde zu haben. Gibt es dann auf der einen Seite ein Ungleichgewicht, wenn man sich sagt, okay, in Deutschland spricht kaum jemand Dänisch am Strand, oder ist das, ich weiß es nicht. Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, mein Eis ist zwischendurch dreimal geschmolzen und ich musste ein neues kaufen. Aber irgendwie diese Gedanken nicht locker gelassen. Und vielleicht gibt es ja unter euch Hörern ein paar redebedürftige, diskussionsbedürftige Leute, die sich eventuell dieselbe Frage schon mal gestellt haben oder jetzt auf einmal stellen werden. Ich freue mich über ein paar Kommentare bezüglich dieser Fragestellung. Und wünsche allen Hörern dieses Podcastes noch einen schönen Tag. Und jetzt abschließend mit der Möwe im Hintergrund eine schöne Gesprächs- und Höratmosphäre. Bis bald, euer Tristan von Raum 27. Ciao.